Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Episode 236, lieber Defner, und heute mal live. Und es geht eigentlich um eins der wichtigsten Themen. Es geht um Fortschritt. Transformation ist ja immer von einem Zustand zum nächsten. Und der nächste soll ja immer der bessere sein. Und das geht ja auch bei uns im Podcast immer. Das ist immer was Neues, Fortschritt, weiter und so weiter. Und warum machen wir heute Podcast hier live? Und warum passt das auch gut zur Transformation? Weil natürlich Ideen, ihr habt das schon in den ganzen Vordiskussionen gehabt, müssen gestritten, gerungen werden. Das, die beste Idee muss sich durchsetzen. Da muss man auch mal sich an den Fuß hauen. Und deswegen passen wir gut hin. Und Information ist ja auf eine Art auch Transformation. Denn ohne Information gibt es keine Transformation. Und deswegen sind wir heute hier.
Ich bin ja froh, dass du Turnschuhe anhast und tut's nicht so weh, wenn ich hier leichte Schläge gegen Schienbein bekomme. Ja, und auf der einen Seite braucht man Information, braucht man Streit für Fortschritt und Ringen um den besten Weg. Man braucht aber auch flüssiges Geld, das dann eben diesen Fortschritt oft finanziert, denn oft sind es Abenteuer. Und da kommt jetzt eben die Börse ins Spiel. Die Börse als Transformationstreiber, das ist so ein bisschen das Thema, das wir uns heute vorgenommen haben. Warum spielt die Börse da eine wichtige Rolle? Eben, es geht ums Geld. Denn Transformation kann zum einen im Unternehmen selbst entstehen und finanziert werden aus den regulären Geschäften, aus dem Geld, das man so einnimmt und dann investiert man ein bisschen was in Forschung und Entwicklung. Das ist so der gängige Weg. Aber oft entsteht Transformation eben auch durch die schöpferische Zerstörung, wie das der große Ökonom Schumpeter genannt hat, die kreative Zerstörung, auch ein anderer Begriff dafür, dass eben von außen dann disruptiert wird, dass dann eben angegriffen wird, weil große Konzerne auch nicht so gern ihr eigenes Geschäft kannibalisieren. Im Automobilsektor kann man das ja gut sehen mit dem Beispiel Tesla, die eben angegriffen haben, nur mit Elektroautos, was die deutsche Industrie in der Autobranche ja lange verschlafen hat, auch weil sie sich selber nicht ihr Verbrennergeschäft da kannibalisieren wollten. Und dafür braucht man dann vor allem die Börse. Man braucht Venture Capital, Wagniskapital. Die Deutschen haben früher mal Risikokapital gesagt. Jetzt setzt sich auch mehr der Begriff Wagniskapital durch. Zeigt auch, dass wir ein bisschen positiveren Blick gewinnen auf das Wagnis, das man eingeht. Und es ist ja in der Tat ein großes Wagnis, an die Börse zu gehen. Denn die allererste Aktie, das war eine wirkliche Adventure-Aktie. Das war im Jahr 1602. Da ging die niederländische Ostindien-Kompanie an die Amsterdamer Börse, die mit großem Risiko Schiffe hinauf aufs offene Meer schickte, in der Hoffnung, dass man eben damit Geld verdient. Und Venture-Kapital, das wird eben nur dort entstehen, investiert, wo es auch die Chance gibt, zum Beispiel auf einen Börsengang dieses erfolgreich gestartete Geschäftsmodell dann auch wieder weiter zu verkaufen, den sogenannten Exit. Und für die Unternehmen, für die jungen Unternehmen, die immer noch nicht Geld verdienen, die immer noch Verluste schreiben, bietet die Börse dann auch immer wieder Chancen, sich nochmal frisches Kapital für das Wachstum zu beschaffen. Also die Börse ist hier ein ganz wichtiger Innovations- und Transformationstreiber.
Genau, aber am Anfang, hast du ja gesagt, muss erstmal das Venture Capital sein. Und da ist ja die Frage, und wir haben ja in Deutschland viel zu wenig Venture Capital. Und da war immer die Frage, reicht es nicht aus, wenn wir nur gute Ideen haben? Und dann kommt schon das Kapital zu den Ideen. Also kann das Venture Capital in Amerika sein oder kann es sonst wo sein? Und das kommt dann zur Idee hin. Oder müssen wir auch selbst im Lande Venture Capital schaffen? Und die Amerikaner haben ja diesen wahnsinnigen Vorteil, dass sie diese mega großen Stiftungen haben, wie die Harvard-Stiftung oder alle großen Unis haben also Stiftungen, die haben dreistellige Milliarden, die da verwaltet werden. Und wir in Deutschland, wir haben das nicht so einfach. Wir haben zwar auch viel Pensionsgeld, aber das wird eher so in Staatsanleihen angelegt, weil die bevorzugt sind. Und die Frage war, brauchen wir das oder brauchen wir das nicht? Und das ist eben auch ein großer Streit, weil die Gefahr besteht natürlich, wenn ich in Deutschland aus Amerika finanziert werde, dass ich irgendwann dann auch da meinen Hauptsitz hinverlagere, wo der Geldgeber sitzt und dann auch da an die Börse gehe. Und das ist halt das große Risiko. Und deswegen würde ich sagen, wäre meine Idee, wir sollten auf jeden Fall die Bedingungen verbessern, dass wir Venture Capital auch in Deutschland haben, damit wir auch im Land was machen können. Aber muss der Staat das machen? Da wäre ich nicht so. Wir haben ja vorhin den saarländischen Finanzminister da gehabt. Den hast du ja als visionäre Rede beschrieben. Ich muss sagen, wenn man nur Schulden als visionär ansieht, würde ich sagen, ist nicht so gut. Und wenn man als Schulden alleine, dann wäre das Saarland das reichste Land überhaupt. Und ich habe mal geguckt, was das Saarland geschafft hat seit 1991. 13% Wachstum seit 1991. Das ist ungefähr wie Italien. Jetzt können wir wirklich sagen, okay, normalerweise die Bundesrepublik hat ungefähr ein Wachstum von ungefähr 50% gemacht, also wesentlich mehr. Und das Zweite, jetzt können wir sagen, sind die Saarländer vielleicht reich geworden wie die Italiener? Die sind nämlich wenigstens reich, die Italiener, der Staat nicht. Noch nicht mal das sind sie. Insofern, ich muss sagen, ich fand die Rede von dem Mann nicht so visionär. Deswegen Venture Capital nicht vom Staat, das sage ich gleich. Mein Staatsglaube ist nicht so groß. Und wenn er jetzt denkt, ich gebe hier ganz viel Geld rein, sondern ich finde eher Venture Capital aus einer privaten Initiative.
Ja, der von Weizsäcker kann sich jetzt nicht mehr wehren hier gegen Vorwürfe, aber er hat ja auch gesagt, er ist erst ein halbes Jahr im Amt, von daher kann sich da ja noch was zum Guten wenden, auch im Saarland. Ja, man soll die Hoffnung niemals aufgeben.
Ich glaube,
ne?
So wie er das hier dargelegt hat, wird das Saarland zurückbleiben, wird eins der ärmsten Länder bleiben. Aber denkt einfach nur Milliarden rein, dann fragt man sich, das ist also nur Schulden machen. Er ist ja auch ein großer Anhänger von MMT gewesen, dieser Strategie, ich nehme einfach Geld, gibt es umsonst. Jetzt gibt es leider wieder Zinsen. Ich muss ja feststellen, gibt es doch nicht umsonst. Ich fand, das hat mich nicht so begeistert. Aber ich bin auch nicht Schuldensühner, das muss man dazu sagen.
Er ist der Schuldensühner bei Twitter und ja.
Und es gab auch ein Buch geschrieben, Schulden ohne Sühne kann man bei Amazon kaufen. Ja, ist noch auf dem Wühltisch, für 5 Euro.
Das ist wirklich veraltet, ja.
Aber da haben wir schon...
Ich hab's ja schon immer gesagt.
Da hatten wir auch das Saarland schon. Die sind schon ein paar Mal zum Bundesverfassungsgericht gegangen und haben einfach wieder eingeklagt. Die konnten Schulden machen, wie sie wollten. Irgendwann ging es zum Bundesverfassungsgericht, sagen Notlage.
Naja, wir wollen ja auch nicht über Saarland heute diskutieren.
Ich wollte nur sagen, weil er sich hier hingestellt hat und gesagt, also ich mach das. Und dann kamst du auf die Bühne und sagtest so, danke für die visionäre Rede. Und ich dachte mir, was hat er gesagt? Schulden machen. Fand ich jetzt nicht so visionär.
Also ich meine, Anschubfinanzierungen liefern, das ist auch nicht so verkehrt. Aber sagen wir mal so, mehr Fortschritt wagen hat sich auch die Ampel im Bund auf das Papier geschrieben. Und da gibt es ja den Herrn Lindner, der will ja nicht so viele Schulden machen. Also von daher bist du ja da dann gut aufgehoben. Und man muss aber auch wirklich sagen, sie haben im Koalitionsvertrag ja viel versprochen für Startups und eben auch für Finanzierung durch den Kapitalmarkt. Da sollte viel kommen. Bisher ist noch nicht so viel geliefert. Sie haben immerhin im Juli jetzt eine Start-up-Strategie beschlossen. In 10 Handlungsfeldern wollen sie Gas geben, Finanzierung für Start-ups stärken. Da war die Finanzierung. Start-ups, die Gewinnung von Talenten erleichtern, Gründungsgeist entfachen.
Da würde ich dir sogar recht geben. Talente ranholen, würde man sagen, einfach Visa erteilen, einfacher.
Ja, Gründungsgeist entfachen, Start-up-Gründerinnen und Diversität stärken, finde ich auch gut, weil man einfach das ganze Potenzial ausschöpfen. Start-up-Ausgründungen aus der Wissenschaft erleichtern, auch ganz wichtig. Ja. Rahmenbedingungen für gemeinwohlorientierte Start-ups verbessern, Start-up-Kompetenzen für öffentliche Aufträge mobilisieren, Start-ups den Zugang zu Daten erleichtern, Reallabore stärken, Startups ins Zentrum stellen. Gute Vorsätze, würde ich mal sagen.
Gute
Vorsätze, aber bisher eben noch nicht viel auf die Straße bekommen. So ein Zukunftsfinanzierungsgesetz, hat jetzt der Lindner angekündigt. Da sollen dann so ein paar Dinge auch zur leichteren Finanzierung drin sein. Wir werden das natürlich verfolgen und beobachten und hoffen, dass sich wirklich was tut. Es gibt ja so ein paar Knackpunkte, gerade zum Beispiel Mitarbeiterbeteiligung.
Eins der großen Thema, ESOPs, so heißt das ja, Employment Stock Option Plan. Das Schöne ist, bei einem ESOP, da müssen die Unternehmen kein Geld ausgeben, sondern können dich einfach beteiligen und geben dir eine Option aus. Und wenn du dich gut benimmst und wenn du deine Ziele erreichst, dann kannst du die irgendwann mal umwandeln in Unternehmenskapital. Und da kann es passieren, dass du als Dietmar Deffner dann nicht das Geld kriegst, sondern du wandelst die um, die Option. Und dann musst du auf einmal eine Steuer zahlen, obwohl du einfach nur umwandelst, aber kein Geld gekriegt hast. Das ist dieses Try-Income. Und das ist ein Problem, wobei ich sagen muss, die Startup-Branche versucht auch wirklich hart zu lobbyieren, zu sagen, das müssen wir doch ganz steuerfrei machen oder wir machen das so, das sind doch eigentlich Kapitalgewinne, da machen wir eine Abgeltungssteuer drauf. Wenn das passieren würde, dann würden die Unternehmen nur noch solche ESOPs ausgeben, dann wäre ja viel günstiger von der Steuer und so weiter. Insofern, man muss auch gucken, dass diese Startups, die versuchen natürlich auch, die Politik dafür zu nutzen und jetzt wirklich so lobbyieren und zu sagen, da müssen wir noch mal ganz steuerfrei und das und das. Das wäre jetzt auch nicht meine Lösung. Also das muss man als eines sagen. Und das Zweite, wo es noch Bedarf gibt, das sind die Kapitalsammelstellen. Also wenn ich jetzt Versicherer bin oder wenn ich Pensionskassen bin. Und da ist es so, wenn ich in Venture Capital investiere, muss ich 49% des Kapitals, das Risikokapital, hinterlegen. Das ist natürlich sehr teuer. Staatsanleihen, auch griechische, sind übrigens umsonst. Da kann ich einfach kaufen und diese gelten als sicher. Da muss ich kein Risikokapital hinterlegen. Und das ist natürlich ein bisschen ungerecht. Und da sagen natürlich die Startup-Unternehmer, das müsste ein bisschen besser sein, weil dann könnte man automatisch Geld frei machen für solche Investments. Und auch die Aktienrente, auch da wird jetzt lobbyiert und wird versucht, dass nicht nur das Geld dann in irgendwelche Börsenkonzerne reingehen, sondern dass es auch noch in Startup-Investierungen, also in Venture Capital mit reingeht. Auch das halte ich eigentlich für eine ganz gute Idee.
Finde ich auch. Du darfst auch ein bisschen näher kommen.
Ist das so? Ich dachte eben, saßen die Gäste so weit voneinander entfernt.
Wir haben jetzt so einen schönen Hintergrund. Ja, wir stellen uns hier schön, ich auf der Bullenseite, du auf der Bärenseite.
Das haben wir richtig. Das soll übrigens,
das ist ein Bär.
Ja? Ein Bär. Ja? Sieht man jetzt vielleicht nicht. Ich habe noch eine Zahl zum Saarland übrigens. Die muss ich noch sagen. Das Saarland. Obwohl die so viel schön machen, die haben gerade mal 18 Patente pro 100.000 Einwohner. Und im Bundesschnitt gibt es 48. Ehrlich, ich gebe da, schütt da Geld
rein. Ja, aber es ist ja Automobilindustrie und
Stahlindustrie. Dann alarmt die Bevölkerung. Du musst auch selbst ertüchtigen. Du musst die Leute dazu bringen, selbst entrepreneurisches Denken zu haben.
Aber du musst ja auch,
ich mache Schulden und ich glaube, ich bezahle euch alle eure Rechnungen und mache dies und mache das. Dann werden die Leute nicht, dann kommen die nicht richtig hoch. Und glaube, gut, er hat gesagt, die haben
er hat jetzt auch nicht gesagt, ich bezahle alle eure Rechnungen, sondern es war ein klarer Fonds, der dann auf die Förderung ausgerichtet ist. Das muss man jetzt auch mal sagen. Also ich meine, wir wollen jetzt hier.
Ja, aber er könnte ja auch von den sonstigen Rechnungen, die ihr bezahlt, was wegnehmen und stattdessen da investieren in die Zukunft. Weil das wollte er auch nicht. Ich meine, wir könnten ja auch mal sagen, ich bescheide mich ein bisschen, mache ein bisschen weniger im normalen Ausgeben.
Ja, aber dann kommt immer der Schuldensühner Chapitz, der schreit ja auch immer gerne, wenn er dann eine höhere Gasrechnung kriegt oder sowas. Also so einfach ist es auch nicht und schreit da ist er dann schon auch gerne auf die Hilfe des Staates. Freut er sich schon, wenn so ein bisschen Geld
gibt. Ich kriege überhaupt keine Hilfe.
Naja, du kriegst
auch ein bisschen. Ich kriege ein bisschen im Dezember meine Rechnung.
Das war wirklich ab Januar, Februar, wenig. Aber das war ein anderes Thema, das war eine andere Veranstaltung.
Brauchen wir 2 Euro. Ja, ich kriege 12 Cent und muss 15. Beim Versorger zahle ich 15. 12 habe ich vom Staat, kriege ich 3 Cent. Das ist also meine Wohltaten vom Staat, da zahle ich mehr dafür selbst. Ich glaube, ich bezahle mich selbst durch die kalte Progression, die ja nicht kommt. Weil wir müssen ja sparen, da zahle ich mir meine Gasrechnung selbst. Insofern, da hätte ich lieber die kalte Progression
ausgerechnet als das. Aber wir wollen ja zur Transformation zurück und da wird die Gasrechnung auch ihren Anteil dann daran haben, ja, dass die Transformation schneller geht, bin ich absolut überzeugt. Aber wie gesagt, auf jeden Fall muss das alles verbessert werden, keine Frage. Vor allem die Finanzierungsanreize dann eben auch für Großinvestoren. Und es ist vollkommen fehlgeleitet, wenn man sagt, okay, du kannst einfach immer so in Staatsanleihen als quasi risikolose Anleihe investieren. Da bin ich auch überhaupt kein Freund von. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der
hier Staatsschulden kriegt. Ja? Wie hält man die Zinsen niedrig? Auch da hat er ja vorhin gesagt, der Weizsäcker.
Das wollte ich jetzt, ja.
Na dann, erzähl mal deine Idee.
Das heißt, wir halten es niedrig. Es wäre natürlich, es ist gut, ja, für Wachstum und gut für Wandel und Transformation, wenn die Zinsen niedrig sind. Wir sind jetzt aber in der Phase von steigenden Zinsen. Das haben wir ja gerade in der Immobiliendiskussion sehr deutlich gelernt und gehört. Da merkt man das ja so richtig, diese Auswirkungen, wie eben dieser Markt jetzt hier total abgebremst wird, weil die Finanzierungszinsen von 1% Anfang des Jahres bei 10-jährigen Hypotheken an Darlehen auf rund 4% gestiegen sind. Und nicht anders ist es natürlich bei Firmenfinanzierung, da steigen die Zinsen auch kräftig an und das macht natürlich auch Startup und Venture-Investoren das Investieren schwerer. Die werden natürlich wählerischer, wenn sie auf der anderen Seite plötzlich für Staatsanleihen in Amerika 4% Zinsen oder sowas kriegen. Dann überlegen sie sich natürlich zweimal, ob sie jetzt ihr Geld dann ins Risiko schicken, aufs hohe Meer des Venture Capitals hinaus, oder ob sie es lieber in einen sicheren Hafen stecken und dort liegen lassen. Aber da bringt es natürlich keinen Fortschritt, keine Transformation. Also grundsätzlich sind niedrigere Zinsen natürlich förderlich, auch deswegen, weil natürlich am Zins auch immer eine Unternehmensbewertung bemessen wird. Da gibt es das berühmte Discounted Cashflow Modell. Chapitz kann es sogar ausrechnen.
Was sind 100 Euro im Jahr 2030?
Nein, ich weiß schon, dass du
gut rechnest. Ja, bei dir könnte das Geld umsonst sein, das ist ja völlig klar.
Nein, aber es macht einen Sinn für die Unternehmensbewertung.
Aber was willst du, wie willst du den Zins runterkriegen? Du hast ja jetzt gesagt, niedrige Zinsen sind gut. Willst du jetzt, dass die EZB gleich wieder kommt? A, soll sie Staatsanleihen wieder kaufen? B, soll sie auch den Zins wieder runterbringen? Du hast ja jetzt gesagt, niedrige Zinsen sind besser. Und ich sage dir, warum niedrige Zinsen nicht unbedingt besser sind. Du siehst ja jetzt im letzten Aufschwung zum einen diese ganze Immobiliendiskussion und diese ganze Immobilienblase, das ganze aufgepustete Immobilienwesen, auch in Deutschland, liegt auch daran, dass wir einfach niedrige Zinsen hatten. Und jetzt haben wir auf einmal hohe Immobilienpreise. Und die armen Menschen, die sich schon jetzt mit niedrigen Zinsen nicht leisten konnten, können sich natürlich auch nicht mehr leisten. Aber es ist halt auch ein Auswuchs von von niedrigen Zinsen. Und wenn du niedrige Zinsen hast und ein Startup bist, und da gab es ja diese schöne Geschichte von Christoph Gerber, der erzählt hat, wie er bei Tiger Global mal eben 30 Millionen bekommen hat, da riefen die an bei ihm und sagten, Mensch, hallo, ich habe gehört, du machst das. Da hat er, ja, 30 Millionen überwiesen. Ich meine, ehrlich, wenn das so geht, so einfach mit dem Geld geht, oder du gibst einfach irgendeinen Plan, reichst du ein, irgendeinen Businessplan und kriegst sofort Geld dafür. So machst du doch keine resilienten Unternehmen. Da hast du so Snowflake-Unternehmen dran, und du kennst ja den Spruch auch von Warren Buffett, wenn die Liquidität schwindet, sieht man, wer nackt ist. Und auf einmal geht ein bisschen Liquidität weg und schon kippen die alle um. Das ist doch nichts Resilientes.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
Resilient, die besseren Unternehmen, die entstehen, wenn es ein bisschen Zins gibt. Und der Zins ist der Preis für die Zeit. Und das darf man nie vergessen. Und jeder von uns weiß, Zeit ist ein sehr wertvolles Gut. Und wenn du den Zins abschaffen willst, dann schaffst du einfach den Preis für die Zeit ab.
Ich will ihn auch.
Und dann wird es ein völlig schwachsinniges System. Dann hast du ein System, was einfach in Bubbles lebt, in irgendwelchen. Das ist kein. Ein Zins führt dazu, dass du das Geld auch in die richtigen Kanäle bringst und nicht einfach jeder irgendwie mit Geld zugeschüttet wird, dass du guckst, wie gibst du, wo fließt das Geld am besten hin? Und deswegen finde ich, ein gewisser Zins muss einfach, der Zins muss wieder zurückkommen. Und wenn es dafür vielleicht am Anfang ein bisschen schwieriger für Unternehmen wird, dann müssen sie halt mehr anstrengen. Dann müssen sie halt ein bisschen weniger Geld am Anfang ausgeben. Müssen vielleicht ein bisschen mehr Ideen am Anfang haben. Müssen ein bisschen disziplinierter sein. Das funktioniert. Und jetzt in dieser Welt, so, oh, grüß Geld, dann kommt der erste Sturm und du bist weg. Und deswegen ist es, ein Zins ist wirklich gut. Und deswegen würde ich auch immer für einen ordentlichen Zins wirken und will auch immer einen realen Zins am Ende haben. Also, dass wir über der Inflationsrate einen Zins haben. Das haben wir jetzt in Deutschland mal auf 10-Jahres-Sicht mal ganz kurz gehabt, haben wir inzwischen nicht mehr. Aber ich würde vermuten, dass wir das nicht hinkriegen, weil die Staaten so hoch verschuldet sind, dass sie es einfach nicht leisten können, dass der Zins mal wirklich auch nach Abzug der Inflation einen Plus gibt. Weil das würde nämlich viele Staaten zum Umkippen bringen. Und das ist das, finde ich, verheerend an der ganzen Situation. Deswegen denke ich auch, es wird am Ende nicht gut enden.
Aber man sieht ja auch am Immobilienmarkt, wer bestraft wird dann durch die hohen Zinsen, sind natürlich die Neukäufer, diejenigen, die nicht so viel Geld auf der hohen Kante haben. Die Vermögenden, die Reichen, die großen, schweren Konzerne, die auf ihren Cashbergen sitzen, die profitieren natürlich, wenn der Zins hoch ist, und das hält ihnen dann die Konkurrenz vom Leibe am Immobilienmarkt genauso wie bei Firmen. Und von daher ist es schon auch ein niedrigerer Zins, ist schon auch ein Akt der Demokratisierung. Und da wird natürlich nicht immer alles gut geleitet, aber die großen Bubbles, die sind auch in Hochzinsphasen entstanden. Um die Jahrtausendwende der Internetboom, da waren die Leitzinsen viel höher als heute.
Aber seitdem geht es ja immer weiter runter.
Seitdem geht es runter, aber damals war die Bubble Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und,
Bubbles wird es immer geben.
Ja, aber deine Theorie,
hohe Zinsen vermeiden Bubbles. Aber du wirst nicht Everything-Bubble haben, wie wir es jetzt hatten. Wir hatten jetzt überall, in allen Asset-Klassen haben wir aufgeblasene Bewertungen gehabt und aufgeblasene Dinge. Und jeder, der jung ist und günstige Preise haben will, das kann er vergessen. Das hat man aber die niedrigen Zinsen auch mitgemacht. Also jetzt zu sagen, bitte mach nochmal die Zinsen niedrig, damit die wieder reinkommen, dann wirst du, wenn du die Zinsen jetzt niedrig machst, wirst du einfach nur die Unternehmenswerte weiter aufblasen und die Immobilienpreise weiter hochhalten, dann kommt kein junger Mensch rein. Also davon Demokratisierung zu sprechen, halt ich lieber jetzt mal einfach ein bisschen höhere Zinsen, dann hast du mal so ein Washout, dann hast du auch mal wieder, die Bewertungen werden wieder rausgelassen, du hast mal wieder ein bisschen das System durchgeschüttelt und du hast wieder eine solide Sache, wie so ein Waldbrand, der mal so kommt und mal ein bisschen das Unterholz wegmacht und nicht, dass du immer wieder sofort löschst und niedrige Zinsen und irgendwann brennt dir die ganze Hütte weg. Das ist schlecht. Deswegen ist so ein Zins gar nicht doof. Also es ist einfach auf jeden Fall resilienter. Das ist in der Natur so, das ist im normalen Leben so. Und deswegen ist es
ein bisschen Zins schadet nie, aber man muss halt gucken, dass er nicht zu hoch ist. Und das ist, wie gesagt, sonst wird es auch auf deiner Seite ungerecht. Ja. Und man muss natürlich sagen, in Deutschland sind wir Start-up-kulturmäßig wie auch börsenkulturmäßig immer hinten dran. Das ist natürlich ein Problem von uns ängstlichen Deutschen, ja. Und die German Angst.
Das ändert sich.
Das ändert sich aber immer nur in Bubbles, ja, in Hype-Phasen. Dann, also ist natürlich. Na, doch. Nein. Also ich meine, letztes Jahr, 2021, war das absolute Höhepunktjahr in Startup-Investoren. Also 15 Milliarden sind reingeflossen an Wagniskapital.
Aber wie viele gehen da wieder raus jetzt? Ja, oder wie viele werden jetzt rausgeschüttelt wieder?
Jetzt du hast ja die Bubble schon vorbei. Lass mich doch mal aussprechen.
Ja, aber
hier, nein, 2021 10 Startups in Deutschland zum Einhorn geworden. Ja, und das war dann quasi der Höhepunkt.
2022 haben wir 5 wieder verloren davon.
Ja, genau.
Ja, super.
Ja, weil jetzt ja auch die Bubble vorbei. Ich sage ja nur, in Deutschland am Höhepunkt der Bubble sind die Deutschen dann immer diejenigen, die ins Wagnis gehen, viel zu spät. Ja? Das ist, wenn der Kollege Chapitz irgendwie sagt, man muss jetzt Aktien kaufen oder sowas, das ist dann so der Fall.
Überhaupt
ja,
nicht.
Ja, da
du warst im November letzten Jahres, da bist du in Urlaub
die Disco-Kugel
gefahren und hast ein Ding jetzt gemacht. Ich gebe zu, ich habe hab Coinbase, ein paar Aktien, die ich richtig, wo ich in die Fresse bekommen habe, gebe ich zu. Aber wer das ganze letzte Jahr, immer Aktien geschrieben hat, das warst du.
Und wenn ich dein Portfolio angucke,
wenn ich mir meinen Bitcoin angucke, den ich für 6.000 gekauft habe, bin ich hier noch mit 16.000 immer noch im Plus. Wenn ich deine Aktien angucke, würde ich denken nicht. Und jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir mal auf die Fragen, weil die Leute bestimmt noch Fragen haben, wie es dir geht, wie es deinen Aktien geht, bevor wir jetzt noch irgendwie 5 Minuten uns hier streiten. Lieber noch ein paar Fragen. Wir wollen ein bisschen Nutzwert hier bringen den Menschen, oder? Findest du nicht?
Wir hätten noch 5 Minuten für uns gehabt. Aber
ach so,
wir können
das ist
auch unsere.
Ach, jetzt sind die Fragen schon drin. Ach so, wir können auch Fragen gibt es extra. Ja, dann machen wir hier noch ein bisschen weiter. Dann können wir hier noch mal ein bisschen hier dran.
Ich finde,
deine komischen Aktien, deinen Techno-Schrank.
Nein, darum geht es ja gar nicht hier heute. Sondern es geht heute um
Transformation.
Ja? Und ich persönlich,
wessen Portfolio ist mehr der Transformation dienlich, würde ich mich fragen.
Weiß ich nicht. Er lässt auch nicht aussprechen, das ist immer so. Aber na, ich würde einfach, zum Beispiel habe ich eine BioNTech-Aktie im Portfolio. Ja, die habe ich mal hin und wieder, aber mit der habe ich schon gutes Geld verdient. Und das ist, finde ich, eine wunderbare Geschichte, wie Transformation funktioniert, mit Hilfe des Kapitalmarktes auch. Ja. Aber natürlich ist da eine Geschichte mit zwei innovativen Gründern, ja, und die Forschergeist entwickelt haben, die eine mutige Idee hatten, die nach vorne gegangen sind, die dann aber auch Investoren mit tiefen Taschen hatten. Erstmal Venture Capital Investoren, die Gebrüder Strüngmann, die da investiert haben und dann aber auch die Börse auch als Exit genutzt haben, leider nicht in Deutschland, sondern in Amerika. Und diese Geschichte zeigt eigentlich, wie es funktionieren kann. Man hat ja jahrelang gesagt, Deutschland, ach, das war mal die Apotheke der Welt und die Geschichte ist vorbei. Pharmazeutische Erfindungen, die werden nicht mehr in Deutschland stattfinden. All der Gras ist gegessen. Aber von wegen, es gibt immer wieder dann eben mutige Unternehmer, mutige Ideen und visionäre Ideen, die entstehen. Und das ist ein Beispiel dafür, wie es funktionieren kann, auch mit Hilfe der Börse. Die Börse ist nicht der einzige Treiber und es gibt viele andere Biotechnologie-Aktien, die den Bach runtergegangen sind. Aber es ist einfach ein Beispiel dafür, wie es passieren kann und wie es funktionieren kann.
Ja, es waren Einwanderer, die waren leider. Ja, es könnte mehr solche sagen.
Einwanderungskultur ist auch ganz wichtig.
Ja, das ist
ganz wichtig, dass wir kluge
Köpfe nach Deutschland holen und das Einwanderung. Ja, sonst haben wir leider ja nicht so viel geschaffen. Also ich habe mal geguckt, Börsengänge 2021, USA 158 Milliarden, also Nasdaq 100 und dann noch die NYSE auch nochmal 60. Selbst China hat mit 110 Milliarden und selbst Schweden 15 Milliarden Börsengänge und in Deutschland 10. Da sieht man, wie weit wir zurück sind und wie frustrierend das ist.
Also
und
dabei waren es am meisten Börsengänge wieder mal nach langer Zeit. Ja.
2021 war
aber ein gutes Börsenjahr. Ich sag ja, die Deutschen sind einfach immer so spätzyklisch dran und eigentlich ein guter Kontraindikator, wie damals am neuen Markt. Ja.
Nee, das ist
die Deutschen
anders,
aufgesprungen sind. Nein, was ändert sich
jetzt? Da
gibt es
eine neue Generation jetzt. Ich glaube, es gibt eine neue Generation. Es gibt natürlich auch die Generation Krypto-Loser. Das muss ich jetzt zugeben, gibt es auch. Viele haben jetzt, wenn man mal guckt, gibt es eine Studie von der BITS, die haben festgestellt, dass das Dreiviertel der Bitcoin-Investoren mit Bitcoin Geld verloren haben. Und das waren Männer unter 35. Hauptsächlich. Also wenn man hier Männer unter 35, wer hat alles verloren mit Bitcoin? Mal Hand heben? Niemand. Also das sind die Guten. Okay, 3 Hände gibt's. Also insofern, nein, aber deswegen predigen wir immer ja, damit man nicht nur zum Kryptolos wird, das kann man als Spielzeug daneben machen oder sonst was, aber man sollte halt sein Basisportfolio haben und sollte solide an den Markt gehen. Und das ist ja auch immer unsere Predigt, damit das passiert. Und wenn ich aber gucke, was wir für Einschaltquoten bei unserem Podcast haben, dann sind die Menschen, egal ob es Boom oder ob es Bust gibt, immer interessiert. Und da habe ich meine Hoffnung drin, dass wir es schaffen, jetzt auch in Deutschland eine Kultur zu schaffen und auch Menschen zu kreieren, die gerne an der Börse sind, die Spaß haben dabei und die vielleicht dann auch sich selbstständig machen und selbst den Entrepreneurial Spirit haben. Das ist noch nicht ganz so verbreitet in der ganzen Generation, aber vielleicht kommt da jetzt eine nach, die das hinkriegen. Vielleicht, wenn man selbst an der Börse erstmal anlegt, das Risiko sieht, ist gar nicht so schlimm, und dann vielleicht selbst nicht.
Das ist der Punkt, wo wir uns einig sind. Und wie gesagt, deswegen predige ich immer, aber ich predige, wie gesagt, immer zu allen Zeiten, dass Aktien grundsätzlich eine gute Idee sind, weil man nie weiß, wann der Tiefpunkt erreicht ist. Ja. Und Kollege hat ja dann auch den Krypto, den Boom weiter befeuert. Nicht nur bei $6,000 für den Bitcoin, sondern auch bei 69.000. Also da wird er ein bisschen Geschichtsschönung auch betrieben. Aber das ist egal, das kann man in alten Folgen
nach. Ich sage alle meine guten, meine schlechten Investments. Ich habe viele, ich habe auch Bitcoin. Aber wie gesagt, Bitcoin habe ich noch rechtzeitig
gemacht. Aber das ist ja nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie kriegen wir dieses Land voran und wie kriegen wir Transformation hin? Die Börse hilft und es hilft, wenn wir eine neue Aktienkultur in Deutschland haben, und die junge Generation macht da wirklich Mut, das muss man sagen. Und weil dann entstehen eben solche Exit-Kanäle, dann kommt auch mehr Venture-Capital hierher, dann entstehen hier neue Ideen, die hier Finanzierungen finden, die im Land vielleicht bleiben, die nicht verkauft werden, wenn sie die ersten Erfolge haben. Und das ist dieser Kreislauf, den wünscht man sich und den hoffen wir dann hier zu bekommen.
Und mit zu befeuern und mit unseren Ideen kaufen, verkaufen. An der Börse geht ja auch immer, hat man auch zwei gegenseitige Meinungen, zwei gegenseitige Partner, die immer lassen. So sind wir auch. Und insofern würde ich sagen, Fragerunde frei, oder?
So ist es.
Klartext Wirtschaft, der Podcast für die Macherinnen und Macher von morgen.
Mein Name ist Andrea Gerhard.
Mein Name ist Frank Fercher.
Wir reden hier über alles, was die Wirtschaft bewegt.
Wir sprechen über alle wichtigen Fragen, zum Beispiel, welche technischen Innovationen beeinflussen denn eigentlich das moderne Unternehmertum? Oder mit welchen Strategien kann der aktuelle Fachkräftemangel effektiv bewältigt werden?
Hört rein.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, der Mittelstand steht auch vor einer großen Transformationsaufgabe. Es sind ja viele dann eben traditionelle Industriebetriebe, Maschinenbaubetriebe und so weiter, die natürlich in puncto Digitalisierung da viel Nachholbedarf teilweise haben. Aber ich glaube, teilweise gibt es da eben auch viele Innovationen. Der schöne Mittelstand ist ja, dass es da wirklich diese Hidden Champions gibt in Deutschland, ja, die versteckten Weltmarktführer, die wir alle gar nicht kennen, aber die mit so viel Innovationsgeist irgendwie Lösungen finden. Und ich glaube, was wir gar nicht mehr angesprochen haben jetzt, was wir eigentlich auch noch, dass wir gerade für die neuen Herausforderungen, und von Weizsäcker hat es ja auch angesprochen, die größte Herausforderung ist eigentlich die Dekarbonisierung, dass wir da auch enorm viel Ingenieurpower in Deutschland haben und hier noch ganz viele Lösungen finden werden. Im Mittelstand, aber auch in Startups, da gibt es auch ein paar Startups, die unter den Einhörnern sind. Enpal zum Beispiel, die machen quasi Solarzellen zum Verleihen. Wenn jemand diese Investitionen scheut, dann finanzieren sie dir das aufs Dach und 20 Jahre lang, und dann zahlt man dafür eine Miete und kann sie ja am Ende dann relativ günstig übernehmen. Das sind so Ideen, glaube ich, die sowohl im Mittelstand und mit vielen dann sicherlich innovativen Lösungen für all diese großen Herausforderungen gefunden werden können.
Ich weiß nicht, ob er nicht ein bisschen auch auf den Mittelstand. Ich glaube, ich habe letztens das Interview mit dem Trigema-Chef gehört und habe mir überlegt, wie geht da ein Generationswechsel? Wie kann die nächste Generation mit diesen Patriarchen hinkommen? Wie kriegt man so ein Ding gedreht? Und ich glaube, ich bin mal gespannt, ob der deutsche Mittelstand auch ein bisschen dieses Patriarchale, der kümmert sich um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und so, das war schon eine ganz eigene Kultur. Und ich bin mal gespannt, ob man diese Kultur dafür noch auch wieder junge Menschen finden, die da auch mitmachen bei dieser patriarchalen Struktur, und ob diese Mittelstandsunternehmen auch in so ein moderneres geführt werden. Und der hat ja ganz abgelehnt, ich will weder Schulden haben, ich will keine Venture Capital haben, ich will ja keine Bank haben und so weiter.
Sind Schulden jetzt gut oder schlecht?
Nein, ich finde die Schulden, wenn man in einem Unternehmen das macht, wenn man da in eine Vergrößerung investiert, wenn man modernisiert, dann ist natürlich Schulden gut. Ich habe mich auch verschuldet für meine Hütte, ja klar. Ich meine, ich habe das nicht. Aber wenn ich Schulden mache, damit ich irgendwie die Rente jemandem auszahle, jemandem noch irgendwie.
Davon haben wir übrigens nicht gesprochen heute.
Das ist ja meistens so, dass das passiert.
Mit den Schulden, genau, mit dem Geld wird das falsch. Nein, aber der Weizsäcker hat ja genau gesagt, hallo, da gibt es einen Fonds, der zweckgebunden ist. Ja, genau so muss es dann sein. Ja, aber,
ja, so wird es auch sein. Gut. So, es gibt noch zwei, jetzt sind noch zwei, genau. Schön, Politik und Geld, das ist, funktioniert super. Wenn die sagen, wir machen nur gute Schulden, das machen die auch immer.
Hi, ich bin der Jakob, ich studiere BWL in München. Und wir sind jetzt hier am Transformationsgipfel. Wir haben viel gehört über Transformationen, was uns für Transformationen in verschiedenen Bereichen erwarten in der Zukunft. Mich würde interessieren, welchen Bereich ihr da jetzt persönlich am interessantesten findet, um da rein zu investieren oder ob ihr da Ideen hättet.
Na bitte. Ja, er hat das schon ein paar genannt. Er hat das schon immer gesagt, die Ideen, die ganzen grünen Ideen kommen einmal runter jetzt, das ganze grüne Portfolio vom DevNet, das ist doch wahrscheinlich das Einfachste.
Das sage ich wirklich schon von Folge 1 des Podcasts an, da war Tesla, wurde auch immer verspottet. Also er ist halt immer ein bisschen spät dran. Aber,
oder rechtzeitig, jetzt sind sie wieder gefallen. Du hast jetzt zum Höchststand letztens bei Tesla eingestiegen, jetzt sind sie 300 Milliarden
an sich verloren. Vor drei Jahren.
Da bist du jetzt etwas vergessen. Ja, egal. So, aber erzähl ihm, was Sorgen er kaufen machen soll.
Ja? Ich finde, erneuerbare Energien ist einfach der Megatrend momentan und wir sehen ja, wie viel wir hier nachzuholen haben und diesen enormen Schub, den wir jetzt bekommen, auch durch diese Zeitenwende in Sachen Energie. Ja, es ist nicht nur der Klimawandel, der uns hier fordert, sondern eben der andere Treiber ist die Energiekrise und jetzt plötzlich fangen Leute über Solarzellen eben nachzudenken, die früher gesagt haben, nee, kein Interesse, das haben wir auch von Weizsäcker gehört heute, ja, so nach dem Motto, plötzlich wird der Nachbar beneidet, der ein energiearmes Haus hat. Und ich glaube, da ist unheimlich viel noch zu tun und da wird unheimlich viel Geld investiert in den nächsten Jahren. Ich habe immer wieder Zahlen auch im Podcast genannt. Also, ich meine, wir sagen es immer wieder, viele Ideen haben wir im Podcast an Einzelaktien und wer in einen ETF investieren will, kann zum Beispiel den bekannten iShares Global Clean Energy nehmen, das an dieser Stelle. Ansonsten gibt es natürlich viel mehr Spezialitäten oder auch den Invest for Solar, wer speziell auf die Solarbranche setzt, da ist man auf jeden Fall schon mal breit gestreut unterwegs.
Einfach Podcast weiterhören, dann bist du gut aufgehoben. So.
Das ist wichtig, ja. Und ansonsten.
Und alles auf Aktien könnt ihr auch hören, da habt ihr es täglich.
Gut. Genau. Und sonst sagen wir wie immer Tschüss
und Ciao.
Bleiben Bulle
und Bär.
DevNah
und Chapitz.